Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir widmen uns heute einen echten Dreh- und Angelpunkt im Projektalltag, dem Single Point of Contact, kurz den SPOC. Mein Name ist Alexander Weichselberger, die meisten kennen mich als Weixi und ich begrüße euch heute aus dem Homeoffice. Für dieses Thema habe ich mir meinen Kollegen Alexander Lewisch dazu geschalten. Alex ist ein echtes Segwis-Urgestein und hat so ziemlich jedes Szenario im Software-Test miterlebt. Besonders spannend für heute. Er ist für uns beim Remote Testing Service als SPOC aktiv. Er sitzt also direkt an der entscheidenden Schnittstelle zwischen Kunden und unseren internen und der internen Werkbank. Aber bevor wir weiter ins Thema gehen, lieber Alex, ich freue mich, dass du dir heute Zeit für unseren Abgleich genommen hast. Herzlich willkommen. Ich bin heute im Homeoffice hier in der buckligen Welt. Wo erwischen wir dich gerade?
Ja, hallo Weixe, erstens mal danke für die Einladung. Ja, ich sitze gerade bei uns im Büro von der Sequis in einem unserer eleganten Telefonboxen oder Meetingboxen und freue mich auf die nächste halbe Stunde.
Sehr gut. Ja, Alex, bevor wir tief in die Rolle von so einem Spock eintauchen, lass uns mal kurz diesen Rahmen für unsere Zuhörer abstecken. Du bist ja eben als Spock in unseren RTS-Projekten tätig. Kannst du unseren Zuhörerinnen kurz erklären, worum es bei diesen RTS-Projekten eigentlich geht?
Ja, also bei diesen RTS, bei diesen Remote Testing Services, wie sie heißen, geht es darum, dass wir möglichst rasch und unkompliziert unsere Kunden unterstützen können bei diversen Testaufgaben, Tests, die ganz dringend und schnell durchgeführt werden sollten. Also es ist ohne viel Aufwand. Der Kunde kann sich bei uns melden und wir versuchen sofort den Ist-Stand zu ermitteln. Und versuchen dann möglichst schnell eine rasche Lösung zu finden, um den Kunden möglichst schnell und rasch zu unterstützen bei seinen Projekten.
Ja, also ich verstehe es so, es geht darum, wir haben irgendwie so eine Art Werkbank, ein Service, das wir anbieten und wenn Kunden das von uns haben wollen, dann stehen wir natürlich bereit und es geht darum, diese Kommunikation und die Abstimmungen da entsprechend zu optimieren. Wenn man das Lehrbuch aufschlägt, so ein SPOC, also nochmal so ein Single Point of Contact, wird er eben oft nur als sehr nüchtern eigentlich als Kontaktpunkt definiert, aber wenn man sich jetzt das so genauer anschaut, aus deiner Praxis heraus, würdest du sagen, du bist eher der freundliche Postbote, der halt Briefe über den Zaun wirft, oder siehst du dich da in irgendeiner Art und Weise in einer anderen Rolle? Wie verstehst du da die Position?
Ich habe nichts gegen freundliche Postboten, also ich wäre auch gerne ein freundlicher Postbote, aber in dem Fall ist es wichtiger, dass man also nicht einfach nur die Informationen über den Zaun wirft, sondern so etwas wie, ich nenne es einmal, strategisches Schutzschild ist, ja. Weil ein Postbote würde ja einfach Informationen einfach so weiterleiten und das wäre einfach den komplexen Softwareprojekten nicht gerecht, ja. Also das würde im Chaos enden. Ich sehe mich so als Spock in der Rolle so eines Filters, ja. Also ich stelle mich vor das Testteam und versuche halt bei unklaren Anforderungen und ständigen Unterbrechungen das abzuhalten vom Testteam und so die Qualitätssicherung zu gewährleisten. Gleichzeitig aber auch schütze ich den Kunden davor, dass der mit technischen Details überflutet wird, die für seine Entscheidungsebene ganz einfach irrelevant sind, ja. Und ich versuche eben die Komplexität rauszunehmen und Klarheit reinzubringen. So sehe ich die Aufgaben eines Spock.
Also so als Filter und Schutzschild gefällt mir eigentlich ganz gut als Begrifflichkeit. Vor allen Dingen, man meint ja oft, dass die direkte Kommunikation alleine das Beste wäre, aber das ist es ja eigentlich dann gar nicht, sondern du fungierst ja eher als Puffer, der in diesem Remote-Testing so wesentlich ist. Aber nochmal dich einmal auf die Seite geschoben, wäre es nicht einfach viel effizienter, wenn der Kunde einfach direkt mit den Testern chattet, so wie man das halt im Büro am Schreibtisch nebenan tun würde, so dieses Feeling.
Ja, jein. Also ich sage mal so, es ist natürlich so, es ist dieses klassische, ja, man trifft sich bei der Kaffeemaschine, unterhält sich und kann die kurzen Wege nutzen, etc. Und man geht das auf einem kurzen Dienstweg, ja, und kann es aber durchaus sein, dass man dann bei diesem Kaffeemaschinenplausch dann zu Missverständnissen kommt, ja, also das nicht klar kommuniziert und man geht dann zurück an den Platz und das ist in Wahrheit sind alle Fragen offen. Und bei den Remote-Teams fällt dieser informelle Flurfunk komplett weg, ja. Also wenn man hier den direkten Chat zwischen den fachlichen Kunden und einem technischen Tester komplett ungefiltert lässt, ja, kann es eben dazu kommen, dass Chaos entsteht, ja, oder eben Missverständnisse. Es ist vielleicht jetzt dazu, dass der Tester wartet vielleicht auf eine Freigabe und der Kunde denkt, der Tester arbeitet schon. Ja. Und als Bock eben bei Segwis ersetze ich quasi diese Kaffeemaschinenkoordination, wenn man so will, durch einen strukturierten Prozess. Also ich bin wirklich der Puffer, der dafür sorgt, dass die Distanz nicht zu Ineffizienz führt. Ja. Also ich denke wirklich zu einer reinen, wirkliche gute Koordinationsaufgabe, die man damit erfüllen kann.
Bedingt diese Aufgabe und dieses Weitergeben von Informationen nicht auch, dass du ja auch technisch zum Beispiel sehr viel verstehen musst und vielleicht auch businesstechnisch sehr viel wissen musst, was da von beiden Seiten an dich herangetragen wird? Wie würdest du das einmal einschätzen? Ist da als Bock sehr viel tiefes Fachwissen notwendig, um diese Anfragen sinnvoll zu priorisieren oder auch entsprechend zu kanalisieren? Musst du selbst mitcoden können? Oder wie würdest du das einschätzen in der Praxis?
Also ich sehe das so, dass es am besten ist eine Kombination, ja, also von beiden Welten das Beste irgendwie also zu haben und natürlich Bescheid zu wissen von beiden Seiten. Also man muss jetzt kein Full-Stack-Entwickler sein, aber man muss die Sprache, auch der Entwicklung fließend sprechen. Ja. Und wenn ein Kunde sagt, jetzt zum Beispiel, ja, das System ist zu langsam und ich kann das so nicht an die Tester geben, ja, muss ich wissen. Und mich hinterfragen, so quasi, meint er jetzt die Ladezeit, ja, einer UI oder ist die Datenbank-Performance oder ist es die API-Response? Also es gibt da verschiedene Gründe, deswegen ist es wichtig, da auch Bescheid zu wissen, ja. Und so versuche ich eben eine Anfrage dann eben vorzuqualifizieren und eben nur mit dem ausreichenden Maß am technischen Verständnis kann ich dann eben einschätzen, ob es sich jetzt um einen Bug, ja, handelt oder ist das jetzt wirklich ein Showstopper für die gesamte Release oder ist es einfach ein kleiner kosmetischer Fehler. Ja? Und ohne dieses Wissen, ja, wäre ich jetzt dann auch nur ein Bremsklotz in der Kommunikation, weil einfach ich die Fragen nicht beantworten kann. Ja? Also ich brauche wirklich aus beiden Welten Wissen, um das ordentlich durchführen zu können.
Okay, also ganz klar, in beiden Bereichen, man muss sich auskennen. Wir haben aber immer noch diese Distanz, was also ein Remote-Testing ja einfach mit sich bringt. Da gibt es aus meiner Sicht ja doch auch durchaus die Sorge, dass Informationen irgendwo in diesem digitalen Nirvana zwischen Chat und E-Mail und ich weiß nicht was, irgendwo verschwinden oder man die einfach nicht mehr wahrnimmt. Ja, aus deiner Praxis heraus, wie verhinderst du eigentlich konkret, dass wichtige Details zwischen Entwicklungsteam und einem Remote-Team nicht einfach verhallen und weg sind?
Ja, da ist es einfach sinnvoll, dass quasi das Box-System auch quasi die Single Source of Truth ist. Ja, diese informellen Kanäle, ein Telefonat hier, ein E-Mail da, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Da kann natürlich vieles verloren gehen. Und ich sorge dafür, dass jede relevante Information in unsere Tracking-Systeme wandert, das heißt in dem Fall zum Beispiel Jira, und zwar in einer Form, die für das Remote-Team auch testbar ist. Ja. Also ich versuche, die Kundenwünsche zu übersetzen in klare Akzeptanzkriterien. Ja. Und wie gesagt, so bleibt die Kommunikation im RTS eben kein Zufallsprodukt, sondern ist wirklich ein strukturierter Prozess. Also es müssen alle Informationen bei mir auch gesammelt werden.
Ja, das kenne ich. Also ich denke, das wäre auch für alle unsere Hörer mal beeindruckend zu sehen, wie du da Dinge dokumentierst. Das ist nämlich im besten Sinne just enough, aber es geht halt einfach an nichts verloren und ich habe diese Einträge von dir auch schon gesehen in Projekten, die wir gemeinsam gemacht haben. Also es ist schon wirklich beeindruckend. Wenn ich da aber nochmal eine kurze Frage nachhaken darf, wenn man zum Beispiel deinen Posteingang nimmt, wie schaut so eine typische Rohinformation aus, die bei dir eintrudelt, ob das jetzt vom Entwicklungsteam kommt oder vom Testteam, sei jetzt mal dahingestellt, aber was machst du draus, bevor du die dann auch entsprechend weitergibst? Wie schaut da der Prozess aus und was ist da die Leistung daran?
Ja, also ich versuche das, wie gesagt, wie ich das schon gesagt habe, zu veredeln, die Information, die ich bekomme. Also gehen wir jetzt raus, ein Beispiel, ein E-Mail von einem Kunden mit dem Betreff Login geht nicht mehr, bitte sofort prüfen. Und dann kriegt man vielleicht noch einen unscharfen Screenshot dazu. Also man kann nicht wirklich daraus entscheiden, was wirklich das Problem ist. Wenn ich das so an das Team weiterleiten würde, verlieren die Tester Stunden mit der Fehlersuche. Ja? Also mein Spock, meine Rolle als Spock ist es wirklich so, diese Information jetzt zu sozusagen veredeln Und ich gehe dann so vor, dass ich beim Kunden dann nachfrage oder ich teste auch selbst kurz an, ja, schaue nach, welche Testumgebung ist da, welcher Test-User, welcher Browser, tritt es nur manchmal auf oder ist es immer. Und aus dem Dreizeiler des Kunden baue ich dann eben ein sauberes Jira-Ticket, ja, mit Reproduktionsschritten, Systemdaten und Priorität. Ja. Und wenn das Ticket dann bei meinen Testern ankommt, haben die auch wirklich alles, was sie brauchen, um sofort produktiv zu sein, ja.
Nein, man merkt schon, das ist, wie gesagt, deckt sich ja auch mit meiner Erfahrung mit deinen Themen. Da geht es einfach um eine gute Struktur, die einfach da hineingebracht wird in das Thema. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Szenario nimmt, wie wir es letztens auch hatten, wo zwei komplett unterschiedliche Arbeitswelten aufeinander getroffen sind. Also wir hatten ja da das interne Team, das Testing-Team von dir, das halt vollkommen agil sprintet. Und das Kundenprojekt war aber noch ganz klassisch in starren Milestones und Wasserfallphasen aufgestellt und der Kunde denkt auch so. Was machst du da, wenn das also so ganz unterschiedliche Umsetzungsprozesse sind?
Ja, also in die Prozesse selbst möchte ich da nicht eingreifen. Also mein Ziel ist dann immer so quasi die Methoden zu adaptieren. Ja? Das heißt, intern würden wir weiter agil arbeiten, um eben schnell auf Fehler reagieren zu können. Und dem Kunden, der halt noch nach dem klassischen Wasserfall vorgeht, versuche ich diese Agilität in seine Welt zu übersetzen. Ja. Anstatt von Storypoints oder Burndown-Charts zu sprechen, präsentiere ich ihm aggregierte Statusberichte und Risiko-Assessments, die zu seinen Milestones dann passen. Ja. Also er bekommt die Sicherheit, die er braucht damit, ja, während mein Team aber die Freiheit behält, agil weiterzuarbeiten. Ja. Also ich bin sowas wie ein, kann man sagen, ein Getriebe, das zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten synchronisiert. Ja.
Also so eine Art Methodenadapter zwischen was auch immer die Prozesse sind. Ich glaube das auch, dass das ein wesentliches Thema ist. Wir haben in vielen Ausschreibungen das auch immer wieder gehabt, wo dann Lieferanten, potenzielle Lieferanten angeboten haben bei Kundenprojekten. Und der Kunde dann versucht hat, die in die eigene Methoden-Thematik zu zwingen und dann am Ende aller Tage sind die immer da gestanden und gesagt, ja, wir wären ja super effizient, aber wir müssen ja so arbeiten. Ich glaube, dass etablierte Prozesse einfach auch in gewisser Hinsicht heilig sein sollten und du als Connector in der Mitte würdest das entsprechend dann gut hinkriegen. Ein Thema, das wir natürlich immer wieder haben in so Planungen und Umsetzungen, sind so Last-Minute-Änderungen. Vielleicht in dem Beispiel ein Wasserfallkunde hat irgendwie etwas übersehen, kriegt jetzt Panik und möchte es jetzt noch unbedingt entsprechend nur reinquetschen. Wie fängst du solche Last-Minute-Themen ab, ohne dass ich sage mal, der laufende Sprint von deinem Team dann komplett in die Luft fliegt.
Ja, das ist der Moment, wo man einfach klarer Kante zeigen muss, wenn man so will, ja, und das Rückgrat beweisen muss. Im Wasserfall ist das Denken halt oft so, das nehmen wir noch schnell mit rein und das ist noch nicht live und das funktioniert noch alles schnell. Ein agiles Team braucht aber ein festes Sprintziel, ja, um die Qualität zu liefern. Und hier versuche ich, mit den Scope-Management-Hut aufzusetzen. Und ich sage dem Kunden dann, ja, wir können diese Änderungen gerne aufnehmen. Das bedeutet aber, dass wir zum Beispiel den Testfall X und Y aus diesem Zyklus herausnehmen müssen oder sich zum Beispiel der Zeitplan verlängert, jetzt beispielsweise 2 Tage, ja, und frage dann natürlich auch, was hat für dich höhere Priorität, ja, und ich mache immer, es ist ganz wichtig, die Konsequenzen transparent, ja, weil so bleibt einerseits mein Team geschützt, ja, und der Kunde hat dadurch die Garantie, wirklich eine informierte Business-Entscheidung zu treffen, ja. Also da versuche ich wirklich auch immer auf beiden Seiten Bedacht nehmen. Ja, also das ist echt, echt wichtig.
Bevor jetzt unsere Zuhörer so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass wir solche RTS-Projekte ausschließlich für klassisch traditionell umgesetzte Entwicklungen bekommen, vielleicht noch eine Frage in die Richtung, was ist, wenn Agilität auf Agilität trifft? Also die grundsätzliche Thematik ist, der Kunde selber ist super agil und möchte liebstens einmal stündlich Rücksprache halten und viel halt mit dem Tester direkt abstimmen. Wann öffnest du da die Tür zu dem Testteam und wann musst du eigentlich die Hand drauf halten, um das Team auch entsprechend zu schützen? Wie würdest du das managen?
Ja, also ich bin jetzt, möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein starrer Prozess ist, wo ich jetzt immer immer nur alles über mich laufen muss und so. Wenn es jetzt wirklich um eine schnelle fachliche Klärung geht, ja, ist der direkte Draht natürlich wichtig und auch effizient. Ja. Die Frage ist halt nur, wenn eben die Produktivität gefährdet wird, zum Beispiel ein Tester jetzt 5-mal am Tag aus dem Flow gerissen wird, dann versuche ich aber einzugreifen und das zu moderieren. Ja. Ich sage dem Kunden dann, okay, wir sammeln die Punkte für unser Daily Stand-Up und mein Job ist es eben, diese Deep-Work-Phasen meines Teams zu verteidigen. Ja, weil es ist halt doch so, wenn ein Tester mehrmals am Tag gestört wird, produziert am Ende dann auch mehr Fehler. Ja. Also ich versuche das wirklich immer so viel wie notwendig, ja, aber wenn da wirklich sehe, okay, da läuft was aus dem Ruder, dann versuche ich das wieder einzufangen. Ja. Aber natürlich, ja, wie gesagt, wenn es um eine schnelle Fachlicherklärung geht, bin ich da sehr offen, dass das auch direkt geklärt wird. Ja.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass du einfach dann das Ergebnis der Klärung mitbekommst, damit du das wiederum weiterhin berücksichtigen kannst. Und ich denke, das passt dann auf der Basis auch für alle Seiten ganz gut. Und ich nehme auch an, wenn ein Kunde sagt, ich will jetzt aber das sofort klären und das mit entsprechender Priorität macht, oder wenn unsere Tester sagen, wir brauchen jetzt dringend schnell, damit wir da weitermachen können, dann bist ja gerade du als Spock eigentlich der, der ja weiß, mit wem man da jetzt zu welchem Zeitpunkt reden muss, damit man das auch wieder gut auf Reihe bringt. Ja, cool. Ja, lieber Alex, damit sind wir von der Plauderrunde zum Spock auch schon wieder an unserem Ende angelangt. Nochmal herzlichen Dank für dieses nette und aufschlussreiche Gespräch und dir für all deine Projekte und Vorhaben. Alles Gute.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Ja, und für euch alle da draußen, die unseren Podcast hören, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, des Podcasters Lohn ist das Feedback. Und wenn es euch gefallen hat, helft ihr uns am allermeisten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Streaming-Anbieter eurer Wahl. Das hilft uns enorm, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Themenwünsche oder sogar ein direktes Feedback an uns habt, denkt dran, meldet euch bitte gerne und alle Details zu Kontaktaufnahmen und weiteren Inhalten von uns findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Alles Liebe, euer Weixi.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Weichselberger und Alexander Lewisch.